Influencer gehören heute für viele Menschen ganz selbstverständlich zum Alltag. Wir folgen ihnen, lassen uns inspirieren oder einfach unterhalten. Doch während immer noch viele Menschen selbst Influencer werden wollen, taucht gerade ein neuer Trend auf: KI-Influencer. Digitale Figuren, die aussehen wie echte Menschen, Content posten wie echte Menschen, aber keine sind.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Sie machen Kooperationen, haben riesige Communities und wirken manchmal so authentisch, dass man zweimal hinsehen muss. Doch was bedeutet das für echte Creator? Ist das ein kurzer Hype oder eine echte Veränderung für die ganze Branche? Darüber spreche ich heute mit Amelie Duckwitz. Bevor wir ins Thema einsteigen, stell dich doch gerne selbst einmal kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du mit dem Thema KI-Influencer in Berührung gekommen?
Ja, gerne. Ich bin Amelie Duckwitz. Ich bin Professorin für Medien- und Webwissenschaft an der TH Köln und ich beschäftige mich seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Influencer. Bevor ich dazu an der TH Köln geforscht habe, habe ich selbst im Bereich gearbeitet. Ich war lange Zeit, man kann sagen, Digitalstrategin oder Konzeptioner in verschiedenen Agenturen und wir haben uns schon in den Jahren 2009 bis oder seit 2009 mit dem Thema Influencer auseinandergesetzt. Die hießen damals noch gar nicht so, aber wir haben einige der ersten Kampagnen entwickelt, weil wir einfach festgestellt haben, was für ein großes Potenzial darin besteht, wenn Menschen anderen Menschen im Netz über Social Media Empfehlungen abgeben. Seit 2017 forsche ich an der TH Köln und lehre auch zu den Bereichen Social Media, Content Marketing, Content Strategie oder strategische Kommunikation. Und mich hat das Thema Influencer und Influencer Marketing eigentlich nie losgelassen, sondern immer sehr interessiert. Und ich habe schon früh angefangen, dazu zu forschen, fast schon so früh wie kein anderer Wissenschaftler. Während das Phänomen schon Einzug gehalten hat in den Alltag vieler Nutzerinnen und Nutzer und eine große Bedeutung entfaltet hat, auch in der Wirtschaft und im Marketing, hat die Wissenschaft da mit etwas Verzögerung reagiert und hat festgestellt, oh, das ist ja eigentlich ein total relevantes Thema. Gleichzeitig hat mich immer die Frage beschäftigt, erstmal unabhängig von Influencern, wie über KI eigentlich in der Gesellschaft oder in der Berichterstattung kommuniziert wird, welche Bilder oder Stereotype da vermittelt werden. Und ich habe schon 2019 auch ein Projekt gemacht zur Kommunikation zu KI, so dass möglichst viele aus der Gesellschaft daran partizipieren können. Und ja, als das Thema generative KI dann aufkam und immer größer wurde, hat mich natürlich der Bereich KI und Influencer sehr interessiert. Also erstmal, was ist das überhaupt Phänomen der KI-generierten Influencer? Dann aber auch die Frage, wie verändert KI eigentlich die Prozesse in Influencer-Marketing-Agenturen oder in Unternehmen, die mit Influencer-Marketing arbeiten, beziehungsweise ganz allgemein, was ändert sich durch KI in der strategischen Kommunikation?
Für alle, die das noch nicht kennen, kannst du vielleicht einmal erklären, was genau KI-Influencer sind?
Also als KI-Influencer bezeichnet man im Allgemeinen Personen, die durch KI, generative KI, das heißt, ich kann durch textbasierte Eingabe von sogenannten Prompts Personen, virtuelle Personen kreieren, erstelle für die Social Media Profile und die agieren so wie Influencer im, also reale Influencer, menschliche Influencer. Das heißt, sie sind sozusagen selbst erstellte Personenmarken, die das Potenzial haben, andere zu beeinflussen und auch Kooperationen eingehen, also beispielsweise mit Unternehmen oder mit Organisationen und die das Ziel haben, sich selbst zu präsentieren und gegebenenfalls auch Produkte zu verkaufen. Allerdings sind die Grenzen ein bisschen fließend. Also es gibt rein KI-generierte Influencer. Es gibt aber auch Influencer, die mit sehr vielen herkömmlichen technischen Hilfsmitteln kreiert sind, wo auch zum Teil KI zum Einsatz kommt. Es gibt auch digitale Zwillinge von echten Influencern oder echten Models, die nach ihrem Ebenbild gestaltet sind. Und man muss natürlich auch sagen, dass viele menschliche Influencer auch sehr stark mit KI-Technologien arbeiten, also mit KI-basierten Filtern beispielsweise, mit KI-generierten Hintergründen oder einfach mit Technologien, wo KI inzwischen zum Standard gehört, was man aber als normaler Nutzer gar nicht so wahrnimmt. Also in der Content-Kreation, wenn sie Texte schreiben, wenn sie Kommentare beantworten, wenn sie Bilder von sich erstellen, da kommt überall schon KI zum Einsatz. Einmal durch die Plattform, weil KI-Technologie natürlich auch TikTok-Filtern zugrunde liegen beispielsweise, aber auch in solchen Tools wie Photoshop oder so inzwischen einfach zur Technik dazugehören.
Seit wann gibt es diese KI-Influencer denn und weißt du zufällig, wer dabei die erste oder der erste war?
Da die Übergänge fließend sind, kann man gar nicht so genau feststellen, wann es jetzt der oder die erste KI-Influencer gab. Es gibt schon etwas länger virtuell kreierte Personen, die zum einen sehr menschenähnlich aussehen. Die gibt es schon seit einigen Jahren. Es gibt auch KI oder es gibt Avatare, virtuelle Avatare, die auch einen Influencer-Status haben können. Und richtig explodiert ist das Thema dann natürlich nach 2021, also nachdem Technologien wie ChatGPT, Dolly, Midjourney und so jedem Nutzer ohne große technische Vorkenntnisse ermöglicht haben, virtuelle Personen mit KI zu erstellen. Und da sind natürlich auch sehr, sehr viele gleichzeitig auf den Markt gekommen.
Hast du Beispiele von KI-Influencern, die besonders präsent sind?
Also, ich würde sagen, die populärste KI-Influencerin ist Lil Miquela, die sehr professionell gestaltet ist, einen sehr professionellen Auftritt hat. Ich glaube, etwa 2 Millionen Follower auf den verschiedenen Plattformen, wovon man nicht weiß, welche jetzt doppelt sind. Und die natürlich bekannt geworden ist, weil sie große Markenkooperationen an Land gezogen hat. Also beispielsweise mit Prada oder mit BMW kooperiert sie. Dahinter steht ein Entwicklerteam, die mutmaßlich auch sehr viel Arbeit in sie reinstecken, weil sie ja sehr gut performt. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer KI-Influencer wie Fit Aetana zum Beispiel, die eine große Followerschaft haben. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Influencerinnen. Und das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt. Es sind nämlich überwiegend weibliche Influencer, die eine große Followerschaft haben.
Was glaubst du, woran es liegt, dass es hauptsächlich weibliche Personen sind?
Also böse Zungen behaupten, dass die natürlich von Entwicklern, von männlichen Entwicklern vorwiegend entworfen werden, die da auch ein bisschen ihre Wünsche und Normvorstellungen oder Vorstellungen von normativer Schönheit projizieren. Was ja auch auffällig ist, ist, dass sehr viele der KI-Influencerinnen leicht bekleidet daherkommen. Es liegt auch ein bisschen daran, dass man irgendwann damit Geld verdienen möchte. Und ein noch üblicher Weg ist eigentlich, dass man eine Influencerin kreiert, die auf Instagram und TikTok ein bisschen für Reichweite sorgt und dann übergeht in einen Bereich für bezahlte Inhalte, also zum Beispiel in OnlyFans oder gleich in den pornografischen Bereich, weil sich dort eben sehr viel Geld verdienen lässt. Und das ist natürlich dann auch so ein Ansatzpunkt dafür, dass man sehr viele leicht bekleidete junge Damen erschafft, die dann später die Basis sind zum Geld verdienen.
Ist das denn eher ein Phänomen, das in den USA besonders gut funktioniert, oder findet das auch in Deutschland Anklang?
Also das findet weltweit Anklang natürlich. USA ist immer ein bisschen schneller mit solchen technologischen Entwicklungen als Europa. Und Das kann man aber durchaus weltweit beobachten. Der größte Markt oder auch die größte Präsenz von KI-Influencern gibt es allerdings in China.
Du hast vorhin schon das Prompten angesprochen. Wie funktioniert denn das Erstellen von KI-Influencern und wer führt den Kanal?
Also das Erstellen von KI-Influencern ist schwieriger, als uns die ganzen Tools suggerieren. Es gibt unzählige YouTube-Tutorials, die sagen, so kreierst du deinen KI-Influencer in 10 Minuten und verdienst ganz viel Geld damit. So einfach ist es nicht. Man muss schon sehr, ja, also man muss schon sehr lange prompten, bis man zufriedenstellendes Ergebnis hat. Ein Hauptproblem ist es immer noch, konsistente Charaktere zu erstellen. Das liegt daran, wie die generative KI arbeitet. Ich kann zwar Datenbanken zugrunde legen mit immer ähnlichen Bildern, aber beim Prompten kommt es oft dazu, dass die Charaktere, die im Ergebnis rauskommen, sich zwar ähnlich sehen, aber nicht identisch aussehen. Das wird aber immer besser. Die Entwicklung ist rasant. Es kommen immer neue Tools auf den Markt. Also wir haben im Moment so den Durchbruch der videobasierten Tools und inzwischen braucht man ja für erfolgreiche KI-Influencer-Profile viel Bewegtbild, weil die einfach viel besser performen und auch besser angezeigt werden als nur starre Bilder. In den letzten Monaten oder 1, 2 Jahren musste man noch sehr viel Arbeit reinstecken. Also man konnte zwar eine Person erschaffen und auch halbwegs ähnliche Bilder generieren, musste dann aber noch viel mit Photoshop oder anderen Tools nachhelfen. Das wird aber immer einfacher. Man muss aber dazu sagen, dass KI-Influencer, die so wie wir es aus dem herkömmlichen Influencer-Marketing kennen, also die wirklich eine konsistente Person darstellen, einen Charakter mit einer Biografie, die man über viele Monate oder Jahre begleitet, die feste Markenkooperation eingeht, eher selten sind. Was wir im Moment sehen, ist eher so eine Überschwemmung des Netzes von schnell produzierten KI-Influencern, die ganz schnell für irgendetwas Werbung machen oder für politische Propaganda eingesetzt werden. Und wo es gar nicht darum geht, dass man über längere Zeit eine Persönlichkeit aufbaut, eine Personenmarke aufbaut und eine parasoziale Beziehung schafft, wo es einfach um die ganz schnelle Produktion von Media Assets geht. Also das sehen wir im Moment, weil das natürlich ganz schnell mit den Technologien, die im Moment auf dem Markt sind, möglich ist.
Würdest du sagen, dass jeder einen KI-Influencer erstellen und damit arbeiten könnte?
Im Prinzip ja. Weil es ist sehr einfach, sich in das Thema reinzuarbeiten. Man muss sich ein paar Tutorials anschauen, man muss sich ein Programm installieren. Die Programme, mit denen man arbeitet, basieren in den meisten Fällen auf dem Freemium-Modell. Also das heißt, man hat gewisse Funktionen frei. Das kennt man ja auch von ChatGPT, wo die Grundfunktion frei nutzbar ist. Sobald man ein bisschen mehr machen möchte oder professioneller damit arbeiten möchte, muss man eine Be Bezahlversion kaufen. Auch da sind die Preise überschaubar. Also grundsätzlich könnte das jeder machen, der sich ein wenig in die Materie einarbeitet. Es gehört aber, um jetzt wirklich erfolgreich mit einem KI-generierten Influencer zu sein. Dazu braucht es aber noch viel mehr. Also da muss ich natürlich auch, da brauche ich eine Content-Strategie, muss professionellen Content produzieren, muss mich unterscheiden von der Masse. Also da ist noch ein weiterer Schritt notwendig, der sich jetzt nicht unbedingt vom normalen Erfolgsweg als Influencer unterscheidet. Aber um überhaupt mal eine Person zu erstellen oder von sich selbst ein Avatar zu erstellen, das ist sehr, sehr einfach möglich.
Sind KI-Influencer eigentlich erfolgreicher, wenn sie besonders menschlich wirken oder wenn man klar erkennen kann, dass es sich um KI handelt?
Also bisherige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass bei KI-Influencern auch dieser Effekt eintritt, den man aus der Robotikforschung kennt, das Uncanny Valley. Der besagt eigentlich, dass Roboter oder menschenähnliche Gestalten uns vertrauenswürdiger erscheinen, je menschlicher sie sind, bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn sie zu menschlich wirken, dann wirken sie auf uns unheimlich. Und das hat man auch bei verschiedenen KI-Influencern festgestellt. Und man geht davon aus, dass KI-Influencer dann authentischer wirken, wenn sie auch so agieren, wie man es von einer KI erwartet. Also wenn sie so ein bisschen unmenschlich daherkommen, aber nicht zu so sehr. Also so ein, das kann man eigentlich am Beispiel Lynn Michaela ganz gut zeigen. Sie wirkt doch ein bisschen abgehackt in ihren Körperform. Sie ändert öfter mal ihre Augenfarbe oder ihre Haarfarbe. Und ihre Bewegungen sind nicht ganz so flüssig, wie es vielleicht jetzt auch technisch möglich wäre. Das wirkt besonders gut, weil man dann sagt, okay, ja, das ist auf jeden Fall ein KI-generierter Influencer, aber sehr professionell gemacht. Es gibt allerdings inzwischen auch KI-generierte Influencer, die so täuschend echt menschlich aussehen, dass man es wirklich, wenn es nicht gekennzeichnet ist, überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Und da ist natürlich die Frage, da greifen wahrscheinlich die normalen Mechanismen des Influencer-Marketings. Das heißt, die Person hat in irgendeinem Themenfeld eine Expertise oder ein Involvement. Sie wirkt attraktiv auf mich. Ich kann eine soziale Nähe herstellen. Die ist vertrauenswürdig. Sie postet relevante Inhalte. Und dann, wenn es nicht gekennzeichnet ist, macht das gar keinen Unterschied mehr, ob es jetzt eine echte oder eine unechte Person ist. Es kommt immer darauf an, inwieweit wissen die Rezipienten, ob es sich um KI handelt oder nicht. Und wenn sie es wissen, hat das nicht unbedingt negative Konsequenzen auf die Glaubwürdigkeit oder auf das Beeinflussungspotenzial. Wir wissen, dass KI-Influencer besonders gut oder dann besonders gut wirken, wenn sie glaubhaft zu dem Produkt passen oder zu der Marke passen, für die sie werben. Es gibt dann so Abstrahleffekte, dass solche Produkte als innovativ gelten, weil man ja auch innovativ mit KI arbeitet, weil es von der Ästhetik passt, weil der Brandfit vorhanden ist, also die Passung zwischen Marke und Influencer. Es funktioniert weniger gut bei Produkten wie jetzt Kosmetik oder Nahrungsmittel, wo man weiß, okay, der KI-Influencer isst zwar etwas, aber kann ja in Wirklichkeit nicht essen. Wenn dieser KI-Influencer aber für Mode, wo es vor allem um den Style geht, oder für Technik oder Technologieprodukte Werbung macht, dann funktioniert es wieder. Das passt dann besser.
Gibt es noch weitere Kriterien, die für den Erfolg besonders ausschlaggebend sind? Zum Beispiel das Design oder die Community-Strategie?
Ja, also das Design spielt eine große Rolle, weil ein wichtiges Mediennutzungsmotiv bei Influencern ist auch die kommunikative Qualität. Dann die Faktoren, die wir auch aus der klassischen Mediennutzung kennen, wie Unterhaltung, Inspiration. Das muss stimmig sein. Also wenn das, es geht ja immer um Authentizität in einem bestimmten Rahmen und wenn ein Influencer sich in einem sehr ästhetischen Umfeld bewegt und auch selbst sehr professionell gestaltet ist, dann wirkt das auf jeden Fall authentischer. Also diese Qualität des Contents spielt auf jeden Fall eine Rolle. Natürlich auch die Inhalte, sind sie relevant genug, mich auch über längere Zeit zu unterhalten und zu inspirieren oder zu informieren. Und das Community Management spielt natürlich auch eine Rolle, wenn ich merke, die Person arbeitet an der Beziehungspflege zu mir, dann baut sich eher eine parasoziale Beziehung auf, also eine Beziehung, die medienvermittelt ist. Die kennen wir auch aus der Beziehung zu Medienpersonen oder zu menschlichen Influencern. Und das kann alles verstärkend auf den Beeinflussungserfolg des Influencers führen. Es gibt aber einen wichtigen Punkt, der KI-Influencer noch unterscheidet von menschlichen Influencern. Und zwar ist das das große Interesse an KI. Also wir haben selbst in Studien herausgefunden, dass das eine große Rolle spielt bei den Nutzungsmotiven. Und das geht natürlich über klassische Mediennutzungsmotive hinaus, weil wir einfach ihnen folgen, weil wir es interessant finden, was man mit KI alles machen kann. Und wir wollen natürlich auch verfolgen, wie performen die, wie sehen die aus, was funktioniert da. Und da ist natürlich die Frage, wie lange hält dieser Effekt an? Wie lange haben wir noch so ein Interesse an KI, bis sich das vielleicht normalisiert hat?
Was können KI-Influencer, was echte Influencer nicht können?
Also, sie können natürlich 24/7 arbeiten. Sie können gleichzeitig an mehreren Orten an der Welt sein. Sie müssen nicht um die Welt, fliegen. Sie können mehrere Produkte ausprobieren. Sie können in mehrere Settings gesetzt werden. Das ist natürlich ein Riesenvorteil fürs Marketing, wo unheimlich viel Kosten gespart werden können. Aber auch für die Influencer selbst, die zum Beispiel einen digitalen Zwilling von sich schaffen, weil sie können natürlich viel mehr Einnahmen generieren, weil die Zeit ist einfach begrenzt, in der sie arbeiten können. Sie können natürlich auch Dinge, die bei menschlichen Influencern schwierig sind, wie eben ganz schnell die Augenfarbe, Haarfarbe, Haarlänge, Frisur, Mode ändern, Figur ändern. Also das funktioniert alles gut und da gibt es natürlich auch, oder das Alter ändern. Und da gibt es natürlich auch schon kreative Ideen und Ansätze, wie man da auch gutes Storytelling betreiben kann mit virtuellen Figuren. Also nicht unbedingt Influencer, aber es können auch virtuelle Medienfiguren sein.
Was bedeutet das für echte Content Creator in der Zukunft?
Also vermutlich weniger, als man vermuten könnte. Wir gehen davon aus und auch viele Expertinnen und Experten aus dem Marketing sagen, dass es eher ein Nebeneinander sein wird, also nicht, dass KI-Influencer irgendwann die echten Influencer ersetzen, sondern dass es eben auch einen Platz im Marketing für sie geben wird. Echte Influencer sind ja oder menschliche Influencer sind ja auch vielen Herausforderungen ausgesetzt. Also sie müssen ja ständig kämpfen auf diesem Aufmerksamkeitsmarkt und müssen auch langfristig für sich selbst überlegen, wie lange dieses Geschäftsmodell trägt und wie lange sie auch diese Rolle, diese Vermischung von privaten, beruflichen mitmachen können. Also wahrscheinlich werden sich Influencer, also Influencer an sich werden sich halten, weil das einfach sehr gut funktioniert. Aber der Markt wird sich wahrscheinlich noch konsolidieren und es werden auch Verschiebungen stattfinden, was vielleicht in die Richtung geht, wieder mehr nicht so stark nur auf Werbung zu gehen, sondern vielleicht mehr wieder die menschliche Rolle oder Expertenrolle in den Mittelpunkt zu stellen. Aber das wird die Entwicklung zeigen. Wahrscheinlich gibt es mehrere komplementäre Stränge, die man auch heute schon beobachten kann. Also die einen, die einfach schnell Werbung raushauen, andere, die wirklich eine langfristige Beziehung aufbauen. Und es gibt eben die KI-Influencer.
Wo könnten KI-Influencer denn Probleme machen? Also sei es für die Branche oder für die Follower?
Also es kann natürlich zu einem so zu viel und Abnutzungseffekt kommen. Das sehen wir ja jetzt schon im Influencer-Marketing, wenn eine Marke sehr offensiv wirbt mit sehr vielen Influencern in der gleichen Zielgruppe, dann tritt schon so ein Übersättigungseffekt auf. Auch natürlich für Influencer, die für sehr viele Produkte gleichzeitig werben. Auch da Werbung an sich wird nicht negativ beurteilt, nur wenn es zu viel ist, dass Nutzer sich dann davon wieder abwenden oder genervt sind. Und das kann bei KI-Influencern natürlich auch passieren. Am Anfang findet man das noch alles interessant und spannend und irgendwann denkt man, boah, ich sehe ja nur noch KI-Inhalte, das geht mir auf die Nerven und wende mich wieder anderen Inhalten zu.
Welchen Rat hast du zum Abschluss noch für junge Menschen, die sich fragen, wie sie am besten mit KI-Influencern umgehen sollten?
Also die Frage muss man ja eigentlich erweitern. Wie sollen junge Menschen damit umgehen, dass sie mit immer mehr KI-generierten Inhalten auf Social Media vor allem, aber auch so im Web konfrontiert sind? Auch wenn es bald eine Kennzeichnungspflicht geben wird und auch die Plattform das zum Teil aber umsetzen, werden wir jetzt erstmal eine Phase erleben, wo wir sehr, sehr viel KI-Inhalte sehen und wo es immer schwieriger wird, zu unterscheiden, ob etwas überhaupt echt ist. Wir können unseren Augen einfach nicht mehr trauen, weil die Technik auch immer besser wird. Und das spielt auch manchmal gar keine Rolle, weil durch auch schlecht gemachte Deepfakes und KI natürlich Dinge in die Welt gesetzt werden, die erstmal da sind. Auch wenn man weiß, dass sie falsch sind, dann können damit ja trotzdem Bilder übertragen werden oder bestimmte Menschenbilder übertragen werden. Deswegen muss man eigentlich einen Weg finden, und zwar gesamtgesellschaftlich, also nicht nur für junge Menschen, das gilt auch für Ältere. Wie wollen wir mit dieser Fake Reality, mit der wir immer mehr konfrontiert sind, eigentlich umgehen? Und wir müssen für uns selbst auch entscheiden, wem möchte ich glauben, was möchte ich sehen? Und es ist nicht so, dass wir da hilflos ausgeliefert sind. Wir können sehr wohl den Algorithmus beeinflussen. Wir können sehr wohl entscheiden, bewusst entscheiden, wem folgen wir, welche Medien konsumieren wir, wenden wir uns nicht vielleicht doch lieber Inhalten mit journalistischer Qualität zu und konsumieren nicht nur stumpf das, was uns im TikTok-Feed angezeigt wird. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für jeden Einzelnen zu verstehen, dass man nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern dass man sehr wohl einiges tun kann. Ja, weil ich glaube, es ist jedem daran gelegen, dass er nicht einer falschen Realität zum Opfer fällt, sondern seine Entscheidung doch noch auf der Basis von einer Realität treffen kann, die faktenbasiert ist und die man mit anderen teilen kann.
Dann vielen Dank für das Gespräch und diese interessanten Einblicke in das Thema. Es ist auf jeden Fall klar, dass die Zukunft von Social Media immer vielfältiger und auch überraschender wird. Wenn ihr mehr zum Thema KI erfahren wollt, könnt ihr gerne in weitere Podcasts von uns reinhören oder Salon 5 auf Instagram und TikTok folgen. Da heißen wir Salon 5 unterstrich. Tschüss.
Tschüss.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.